Jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ihr kennt das ja vielleicht auch, seitdem Kinder da sind, gibt's einfach mehr Streit. Wer ist zu streng, wer vielleicht zu weich, wer trägt den Mental Load, wer den Emotional Load und warum fühlt es sich manchmal an, als würde man nebeneinander statt miteinander erziehen? Die Paartherapeutin Marga Bielisch hat darüber ein Buch geschrieben, es heißt Bindungsorientierte Erziehung als Team. Und darin zeigt sie, wie Eltern lernen können, trotz unterschiedlicher Ansichten gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie kommen wir raus aus dem Kreislauf der Erziehungskonflikte hin zu einer echten und verbindenden Elternallianz? Herzlich willkommen, Marga.
Ja, danke für die Einladung.
Marga, viele Eltern sagen, seit die Kinder da sind, streiten wir viel öfter. Woran liegt denn das und warum fühlt es sich bei Erziehungsthemen oft so viel persönlicher und verletzender an als bei anderen Konflikten?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall mehrere Ursachen. Zum einen, wenn man Kinder bekommt, verändert sich ja das ganze Leben und es kommen einfach ganz viele Aufgaben dazu. Und Eltern haben oft mehr Stress. Und deswegen bekommt man sich unter anderem, weil man sich einfach unter Stress auch anders wahrnimmt oder die Partnerperson mehr in die Haare. Aber besonders beim Thema Kindererziehung spielen da noch ganz viele Themen mit rein. Also zum einen, wie verhalte ich mich in Konflikten oder wie sind unsere Konfliktlösestrategien als Paar? Wenn man vorher schon sehr strittig war, wird es natürlich mit Kindern, wenn man nichts verändert, in Konfliktsituationen nicht anders. Aber auch besonders bei Erziehungsthemen werden auch so alte Schmerzpunkte bei beiden oft berührt und man erinnert sich vielleicht an Situationen aus der eigenen Kindheit und da vermischt sich oft ein Schmerz und deswegen fühlt sich das manchmal so bedrohlich, aber auch schmerzhafter an.
Mhm. Ja, genau. Du hast ja gerade gesagt, es geht oft gar nicht nur ums Kind, sondern eigentlich um etwas Tieferes zwischen den Eltern. Wie kann man das denn erkennen? Also ob es jetzt gerade tatsächlich, ob man über Erziehung streitet oder ob es eigentlich um die eigene Beziehung geht oder vielleicht auch um Sachen aus der Kindheit?
Ja, also es gibt ja in Paarbeziehungen, in Konfliktsituationen ganz oft Stellvertreterthemen. Das sind unter anderem solche Konflikte, wenn man sich über die Socken auf dem Sofa oder die Zahnpastatube immer wieder in die Haare bekommt. Und da geht es ja nicht wirklich um die Socken oder die Zahnpastatube. Und manchmal ist das auch bei Erziehungsthemen so. Also natürlich gibt es Konflikte, wenn Eltern eine unterschiedliche Haltung im Kontext Erziehung haben. Oder aber beide bringen natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen mit, ihre eigenen Bindungserfahrungen. Und da prallen dann irgendwie zwei Herkunftsgeschichten aufeinander. Und die müssen erstmal ihren eigenen Weg oder ihre eigene Haltung entwickeln, also die zwei Personen, die die unterschiedlichen Herkunftsgeschichten mitbringen. Mhm. Aber Erziehungskonflikte sind auch oft Stellvertreterthemen, weil ganz oft geht es in Paarbeziehungen auch um fehlende Wertschätzung, Anerkennung, ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich ständig klein gemacht oder kritisiert. Und wenn man natürlich denkt, ey, wir befinden uns hier eigentlich gar nicht auf Augenhöhe, dann ist es manchmal so, dass es in Paarbeziehungen dazu kommt, dass dann mit Absicht zum Beispiel ein Erziehungswunsch der Partnerperson oder dem nicht nachgegangen wird oder man mit Absicht etwas macht bei den Kindern, worüber sich die Partnerperson ärgert. Mhm. Und also da rührt so ganz, ganz viel mit rein. Aber ich finde, der Kern von Erziehungskonflikten oder das Wichtigste, was Paare lernen dürfen, und Erziehungskonflikte sind Entwicklungsaufgaben für Paare, das ist in Paarbeziehungen einfach so. Wir stehen immer wieder vor neuen Aufgaben, vor neuen Übergängen in Paarbeziehungen. Und auch eine gleiche Haltung zu entwickeln, wie wir als Elternpaar mit unserem Kind umgehen wollen, ist eine Entwicklungsaufgabe. Und dafür braucht es gesunde Konfliktlösestrategien. Und die haben viele Paare nicht. Und das ist so aus meiner Sicht das Wichtigste, um sich dem Thema zu nähern und um da überhaupt eine gleiche oder eine einheitliche Haltung entwickeln zu können. Genau. Unabhängig davon, was jeder mitbringt oder wie jeder sozialisiert wurde.
Das finde ich total spannend, dass eben gerade auch unsere eigene Vergangenheit irgendwie häufig bei Konflikten mitmischt. Also wir werden einfach durch unseren Partner, durch die Partnerin an alte Muster aus der Kindheit erinnert. Ich glaube, für viele ist es relativ schwierig zu merken, wann das der Fall ist. Also wie schaffen wir das zu bemerken? Hey, da triggert mich jetzt was aus der eigenen Vergangenheit. Und was hilft uns denn, wenn wir merken, oh, genau das ist jetzt passiert?
Also das Wichtigste, finde ich, ist ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Also wenn man sich mal beobachtet in einem Erziehungskonflikt, also wenn es wieder irgendeine Situation gab, ich sage jetzt einfach mal, die Partnerperson war zu streng zum Kind bei den Hausaufgaben oder in irgendeiner anderen Situation und bei einem selber, also die Reaktion, die es bei einem auslöst, also dass man ganz schnell sehr, sehr wütend wird, also dass die eigene Reaktion gar nicht so richtig zur Situation passt, dann sollte man noch mal gucken, hey, was ist denn hier los? Und kann vielleicht auch mal überlegen, kenne ich vielleicht so eine Situation aus meiner eigenen Kindheit? Wie wurde mit mir umgegangen? Wurde oder habe ich erlebt, dass für mich eine Ansprache, die vielleicht wertend ist oder vielleicht abwertend ist oder war, mir nicht gut getan hat oder mich verletzt hat oder mich klein gemacht hat? Und wie nehme ich dann solche Situationen wahr? Ich finde auch immer ganz, also das habe ich auch oft in der Praxis, also natürlich nehmen sich Partner verschieden oder unterschiedlich wahr. Aber man kann das ganz gut erkennen, wenn man das Gefühl hat, die Partnerperson ist zu streng zum Kind. Wenn man das Kind beobachtet, zeigt es eine Reaktion? Oder ist es dem Kind, merkt es das Kind gar nicht? Ja, und wenn das Kind eigentlich so ist wie immer, dann kann man mal gucken, ob das ein eigenes Thema ist und sich da einfach ein Schmerz vermischt.
Okay.
Jetzt kenne ich Eltern, die immer versuchen, Streit zu vermeiden, um einfach die Stimmung nicht zu verderben. Aber das macht es ja nicht unbedingt besser. Also wie ist denn, also warum ist Konfliktvermeidung so gefährlich und wie kann man lernen, anders miteinander umzugehen?
Ja, also direkt gefährlich ist Konfliktvermeidung nicht, aber es ist natürlich auch nicht unbedingt beziehungsstärkend. Ich sage es jetzt mal so. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Vermeidungsstrategien und wie ich mich in Konfliktsituationen verhalte als Individuum, habe ich natürlich auch in meiner Kindheit gelernt. Ja, zum einen, was haben mir meine Eltern vorgelebt? Wie war da die Streitkultur? Haben die alle Konflikte unter den Teppich gekehrt? Und es gab gar keine Konflikte. Also es war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, was ja nicht die Realität ist. Dann ist das zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Oder aber habe ich erfahren, dass Konflikte bedrohlich sind, Angst machen, ist das etwas, also dann werde ich wahrscheinlich als erwachsene Person eher konfliktscheu sein, weil ich halt Angst vor der Konfrontation habe, Angst vielleicht vor Selbstwertgrenzung, davor die Beziehung dadurch zu belasten oder sogar zu verlieren, weil wenn man vielleicht als Kind immer mitbekommen hat, dass ein Elternteil droht in Konfliktsituationen, ich verlasse dich und geht dann vielleicht, oder ist dann wirklich gegangen, sind das natürlich auch wieder Erfahrungen. Und da liegt auch ein alter Schmerz. Und das beeinflusst mich in meiner Erwachsenenbeziehung. Und Vermeidung ist nicht per se schlecht. Manchmal ist es in Paarbeziehungen auch wichtig, sich mal zurückzunehmen oder etwas nicht anzusprechen, wenn man merkt, sein Gegenüber oder das Gegenüber ist extrem belastet und kann gar nicht irgendwie jetzt adäquat auf mich reagieren. Das ist eher beziehungsstärkend, ja, dass man sich erstmal zurücknimmt und einen Konflikt erstmal zurückstellt und das vielleicht später nochmal anspricht, wenn es meiner Partnerperson besser geht. Wenn ich aber generell vermeide, aus den Gründen, die ich eben schon mal gesagt habe, und gar nichts anspreche, also nicht anspreche, dass es mich total verletzt, wenn meine Partnerperson so mit meiner Tochter oder mit mir spricht oder wenn ich nicht anspreche, dass mir etwas fehlt im Miteinander, gemeinsame Zeit, dass ich mich vielleicht gerade nicht verbunden fühle, führt das dazu, zum einen, dass Konflikte nicht gelöst werden können, nicht ausgetragen werden können, nicht geklärt werden können. Und wenn das dauerhaft so ist, dann führt das zur Entfremdung. Mhm. Und wenn das wirklich immer so bleibt, dann legt sich das natürlich auch auf mein Interesse, irgendwie überhaupt noch Zeit mit meiner Partnerperson verbringen zu wollen und noch auf viele andere Bereiche.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und genau, Vermeidung hat aber immer gute Gründe. Und es ist wichtig zu gucken, welche Gründe führen bei mir dazu, dass ich mich so und so in Konfliktsituationen verhalte.
Okay.
Jetzt gibt es ja Paare, die drehen sich immer und immer wieder in Bezug auf Konflikte um die gleichen Themen. Hast du eine Idee, wie man rauskommt, wenn man sich in so einem Kreislauf befindet?
Ja, also das ist tatsächlich, ich glaube, auch das Schwierigste an Erziehungskonflikten. Also Paare sind ja verschiedene. Manche sind sehr strittig, andere, wie gesagt, die streiten gar nicht. Da gehen beide in die Vermeidung. Und oder nur einer vermeidet, der andere ist eher so konfrontierend. Und wenn Paare aber in so Dauerbrennern, nennt man das, also so Dauerbrenner-Themen, die immer wieder das gleiche Thema und immer, es ist so eine Konfliktschleife und Paare kommen da einfach nicht raus, Das ist ziemlich zermürbend und ziemlich belastend und ziemlich anstrengend für beide. Der eigentliche Wunsch, der dahinter liegt, ist aber, dass beide ja eigentlich nur verstanden werden wollen.
Mhm.
Und eigentlich wollen beide den Konflikt lösen. Ja? Nur da hat sich so ein Muster eingespielt, was schwierig geworden ist. Und dieses Muster spielt sich oft ein, weil viel Kritik fällt oder weil man, wenn man halt gerade auch viel Stress hat, und das haben Familien nun mal, dann auch den Partner oder die Partnerperson anders wahrnimmt und ist dann so ein Teufelskreis aus Vorwürfen, Vorhaltung und immer du, nie ich oder immer ich, nie du. Das geht ja in alle Richtungen. Und dann kommen die meistens aus dem Muster nicht raus. Und was es dann braucht, ist eigentlich eine Musterunterbrechung und eine Pause. Eine Pause zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist wirklich gerade bei hochstrittigen Paaren extrem schwierig, sich da zurückzunehmen, wenn man so richtig stinkwütend auf den anderen ist. Weil, oder, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so
eine Situation. Ja, total, na klar. Ja, sicher.
Wenn man richtig stinksauer ist und aber das wäre die Entwicklungsaufgabe, dahin zu kommen, dass man nicht einfach nur reagiert, sondern dass Paare es schaffen, eine Pause einzulegen, um dann nochmal miteinander den Konflikt anzugehen oder zu besprechen, wenn sie wieder sich beruhigt haben oder sich reguliert haben, also sprich sich reguliert haben. Und der Game Changer ist einfach da, diese Pause hinzubekommen. Und da gibt es eine ganz schöne Methode bei mir im Buch. Das kann ich kurz anteasern. Ja, also dass man sich da ein Zeichen oder so ein Zeichen gibt, hey, ich kriege hier gleich richtig Stress und ich habe da, die Methode will ich noch nicht ganz sagen, die kann man im Buch nachlesen, aber ich kriege hier gleich richtig Stress und ich brauche jetzt eine Pause und dass man das vielleicht durch ein Handzeichen macht oder durch irgendein Wort, so dass der andere merkt, hey, meine Partnerperson kann jetzt gerade wirklich nicht auf mich eingehen oder mich verstehen. Und genau, wichtig ist, dass die Partnerperson dann auch auf dieses Signal reagiert und dann wirklich beide sich erstmal trennen. Dann ist aber im nächsten Schritt auch wichtig, dass verlässlich ist, dass sie sich auch nochmal zusammensetzen und den Konflikt später nochmal besprechen. Dafür müssen aber beide reguliert sein. Und also Grund ist, dass sie sich runtergefahren haben durch Strategien, die ihnen gut tun. Und oft scheitert es aber in Paarbeziehungen an diesem Punkt dann, dass die Paare nicht nochmal sich wieder zusammenfinden und nochmal das Thema ansprechen.
Okay.
Weil sie vielleicht sich noch nicht reguliert haben und noch stinksauer sind und es dann gleich wieder eskaliert. Oder weil beide in den Rückzug gehen und denken, ey, nee, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt, das ganze Thema nochmal anzusprechen. Aber es braucht diese Verlässlichkeit, weil die Erwachsenen brauchen in dem Kontext wieder neue positive Beziehungs- und Bindungserfahrungen. Ja, also dass wir auch in Konflikten Rücksicht nehmen können und anders reagieren und nicht immer in das alte Muster reinschießen. Wisst ihr, wie ich es meine?
Wenn wir jetzt in so einer Situation sind und die Emotionen schon überkochen, also zwischen den Partnerpersonen, gibt es noch andere Möglichkeiten, außer du hast jetzt gesagt, beide geben sich ein Zeichen und gehen erstmal weg aus der Situation, weil dann halt nicht geklärt werden kann. Gibt es noch andere Dinge, die man tun kann, um die Situation jetzt wieder runterzuholen?
Also diese, wenn es eskaliert, ist das erstmal die wichtigste Strategie, weil hochstrittige Paare, die wollen sich dann wirklich überzeugen voneinander. Und das ist wirklich das größte Learning für die, sich erstmal nicht mehr überzeugen zu wollen, sondern erstmal sich zurückzunehmen und dann, wie gesagt, wenn es ihnen besser geht, dann nochmal das Thema oder wenn sie sich beruhigt haben, den Konflikt zu lösen. Und bei Paaren, die nicht mehr miteinander sprechen, die brauchen dann genau das Gegenteil, eigentlich den Kontakt, dass sie in Beziehung gehen, sich zusammenfinden und sich trauen. Manchmal braucht es dafür wirklich so ganz konkrete Formulierungshilfen, die ich auch mit im Buch aufgenommen habe, um in ein Gespräch zu kommen. Weil manche Paare reden zu viel und andere zu wenig. Und es braucht so ein, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von Freunden oder auch vielleicht auch in manchen Lebensphasen von euch selber. Es braucht aber bei Erziehungskonflikten immer wieder den Austausch und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, diese gesunden Konfliktlösestrategien, ins Gespräch gehen, deine Meinung ist wichtig, meine, und wie können wir da einen Konsens finden, damit es uns beiden gut geht, im Kontext Kindererziehung.
Ja, absolut essentiell. Jetzt gibt es aber auch ein weiteres großes, großes Thema, und das ist ja die unsichtbare Arbeit im Kopf und im Herzen.
Ja.
Das ist einmal der Mental Load, ne, im Kopf, und der Emotional Load im Herzen. Viele Mütter, es sind tatsächlich fast immer Mütter, haben das Gefühl, dass sie im Grunde die ganze Last alleine tragen.
Ja.
Wie schaffen wir es denn? Ich weiß, das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, aber vielleicht hast du ja, haben wir glaube ich auch schon gemacht. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Aber kannst du kurz ganz prägnant zusammenfassen, wie wir es dann schaffen können, da so ein bisschen gerechter ins Gleichgewicht zu kommen?
Ja, also ja, das Emotional Load, Mental Load ist einfach ein Riesenthema, was vor allen Dingen auch die Mütter mehr auf dem Schirm haben. Und was Mütter auch mehr belastet, das zeigt auch die Studienlage. Und wichtig ist also, dass auch bei diesem Thema, also Emotional Load bei Erziehungsfragen oder bei Erziehungsthemen bedeutet ja übersetzt, also dass, also Emotional Load bedeutet Geschwisterstreit moderieren, das Verhalten des Kindes richtig zu interpretieren, die Bedürfnisse zu erkennen und gut darauf einzugehen, aber auch wenn irgendetwas ist, im Internet zu recherchieren, Ratgeber zu lesen, Podcasts zu hören über bindungsorientierte Erziehung, so dass man sein Kind noch besser versteht in unterschiedlichen Entwicklungsphasen oder generell. Und das machen halt immer noch mehr die Mütter. Es gibt auch viele aktive Väter, aber primär machen das die Mütter. Und auch aufgrund unserer Sozialisation, dass Mädchen halt auch diese Fürsorge irgendwie schon Fürsorge für andere früh zeigen oder früh lernen, aber auch, dass wir mehr mit unseren Gefühlen in Kontakt dürfen kommen in unserer Kindheit, dass wir die zeigen dürfen und so weiter und so fort, macht es natürlich, da haben wir einen kleinen Vorsprung. Ja? Und deswegen haben wir auch, glaube ich, meiner Meinung nach, korrigiert mich bitte, wenn ihr das anders seht, auch die ganzen Themen viel mehr auf dem Schirm.
Mhm.
Und,
ja, klar. Mhm.
Oder? Und wenn man aber so mit Vätern, die vielleicht bei dem Thema Mental Load oder bei Emotional Load, da geht es ja auch darum, wirklich an alles denken zu müssen, Geburtstagsgeschenke, und dann sollen die noch zu allen passen.
Ja.
Wie gesagt, ihr habt ja diese eigene Folge, da muss ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht nochmal so ausholen. Aber dass man den Männern erstmal überhaupt das Thema näher bringt, also dass man das nicht immer nur vorhält, ich mache hier viel mehr als du, sondern dass man denen das, oder den Vätern, Entschuldigung, dass man denen das erklärt. Und Väter verstehen das ganz gut, zum Beispiel anhand, wenn man das mit der Arbeit vergleicht, ja, auch da müssen sie an alles denken oder haben mal einen Konflikt mit einem Kollegen und sind dadurch belastet oder das beschäftigt die. Und wenn man denen das erstmal so näher bringt, was überhaupt damit gemeint ist, wenn das zum Beispiel jetzt ein Vater ist, der mit dem Thema nicht viel anfangen kann, dann wird das für ihn vielleicht auch ein bisschen mehr klarer. Und für viele Mütter ist ja vor allen Dingen, denke ich jetzt durch die Bücher von Patricia Camarata und Susanne Mirau, also durch Musterbruch, oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das erste Buch von Patricia Camarata hieß.
Mental Load Falle.
Genau. Und aber durch Emotional Load von Susanne Mirau haben diese ganzen, oder hat das Gefühl, was viele Mütter haben, ja, erstmal irgendwie auch eine Gestalt bekommen, einen Namen bekommen, und man konnte das viel besser einordnen. Ich habe auch ganz oft Rentnerpaare in der Paartherapie, und auch für die ist total heilsam zu hören, dass die nicht falsch sind oder das einfach nicht hinkriegen oder sondern dass das einfach auch viel, viel mehr ist und Mütter viel mehr Fürsorgeverantwortung tragen, denen auch von der Gesellschaft viel mehr Fürsorgeverantwortung zugeschoben wird. Und um jetzt auf eure Frage einzugehen, wenn dieses Bewusstsein einfach dafür, für Mental Load, für Emotional Emotional Load da ist und dass die Väter auch viel besser verstehen können. Und mein Mann hatte zum Beispiel immer mal die Beispiele dann angebracht, ja, aber ich habe das auch, also Emotional Load zum Beispiel, wenn ich mit der großen Hausaufgaben machen muss und die Kleine soll sich währenddessen selber beschäftigen, dann denke ich auch die ganze Zeit, oh, jetzt muss sie sich hier alleine beschäftigen. Und das meint es ja. Mhm. Ja, also Väter haben das auch, also aktive Väter. Und die Väter, die sich noch mehr einbringen wollen, da kann man ganz klassisch einfach mal sich zusammensetzen, aufschreiben, wer übernimmt was. Also wer macht die Arzttermine, wer plant die Geburtstagsfeier, wer moderiert Geschwisterstreit, wer begleitet Gefühle und so weiter und so fort. Also dass man das mal aufteilt und aufschreibt. Und vielleicht kann man dann auch miteinander besprechen, die Aufgaben liegen mir mehr, die vielleicht weniger. Und dass man sich da reinteilt und gleichzeitig brauchen Väter auch oder dürfen Väter auch da aufholen. Also Mütter haben mehr Wissensvorsprung im Kontext bindungsorientierter Erziehung, indem sie sich da einfach mehr informieren. Und das geht auch wunderbar durch Workshops, Eltern-Kind-Kurse und so weiter und so fort. Und man kann da mehr Entlastung finden, wenn man dem Ganzen noch mehr Sichtbarkeit gibt in der Paarbeziehung, wenn man auch wahrnimmt als Vater, hey, meine Frau, für meine Frau ist es echt anstrengend und die braucht mich da mehr und dann natürlich auch mehr Aufgaben übernimmt.
Und was sagst du Vätern in deiner Beratung, die eigentlich mehr Verantwortung übernehmen wollen, aber jetzt zum Beispiel durch Arbeit oder auch durch alte Rollenbilder da irgendwie ausgebremst werden?
Ja, das ist ja für die oft auch ein großes Dilemma. Und also die wollen gerne, aber können nicht so richtig. Und das schlägt sich dann häufig auch so ein bisschen auf die Partnerschaft aus, weil dann die Mutter vielleicht dafür mehr zurückstecken muss, vielleicht auch nicht mehr oder vielleicht nur halbtags oder berufstätig sein kann oder vielleicht auch gar nicht. Und es dadurch natürlich auch wieder zu Konflikten kommt. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung dann schlecht ist, sondern dass einfach die Rahmenbedingungen unglücklich sind, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, oder unzureichend für Familien sind. Und für Väter, also auch die, denen werden ja Dinge zugeschrieben. So wie bei den Müttern, dass alle Mütter instinktiv wissen, wie sie richtig mit dem Kind umgehen können und das alles wir schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, das ist vielleicht bei manchen Müttern so, bei anderen aber nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, und aber auch Mütter müssen erstmal sich reinfinden in die Rolle und sich belesen und machen und tun. Das läuft auch bei Müttern nicht immer einfach so. Und Vätern, ja, raten, finde ich so ein bisschen schwierig, aber Väter würde ich dahingehend bestärken, guckt auf euch, was für ein Vater wollt ihr sein, wie wollt ihr euer Familienleben leben, was fühlt sich für euch gut an und vielleicht auch legt auch so die Erwartungen, die von der Gesellschaft an euch gerichtet werden, vielleicht auch so ein bisschen beiseite, das ist eine bewusste Entscheidung, sich davon nicht verunsichern zu lassen. Und aber wie wundervoll für ein Kind, wenn es beide Elternteile hat, die vielleicht nicht immer 50-50, und das muss auch gar nicht sein, dass da machen sich Paare auch oft viel zu viel Druck, aber die beide sich bewusst in die Elternschaft einbringen wollen und auch Verantwortung fürs Kind und für die Partnerperson übernehmen wollen. Und ich versuche die dann dahingehend zu bestärken, was es für ein großes Geschenk für die Familie ist. Genau, und dann dürfen Paare auch nochmal besprechen, wenn du vielleicht mehr Stunden arbeiten gehst, kann ich vielleicht ein bisschen mit den Stunden runtergehen und so weiter und so fort. Genau, und wichtig ist aber, dass beide vor allen Dingen beim Thema bindungsorientierte Erziehung eine gleiche Haltung haben, auch oder die Vereinbarung oder auch den Konsens, wir wollen so gemeinsam erziehen. Und das überträgt sich auch auf die Frage der aktiven Vaterschaft, dass sie den Konsens oder dass auch die Väter sagen, hey, ich will mich mehr einbringen.
Hm.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Konflikte zurückkommen, denn es ist ja ganz häufig so, dass Eltern es eben nicht schaffen, den von dir empfohlenen Moment des Rückzugs wahrzunehmen. Und dann passiert es häufig, dass man vor den Kindern sich streitet, den Partner, die Partnerin kritisiert oder im schlimmsten Fall vielleicht auch bloßstellt. Das macht doch bestimmt was mit den Kindern, ne? Und wie schaffen wir das möglichst zu vermeiden?
Ja, also da würde ich sagen, jein, es macht nicht unbedingt was mit den Kindern. Also bloßstellen, das lassen wir jetzt hier mal, nehmen wir hier mal raus. Aber Eltern dürfen sehr wohl auch vor den Kindern diskutieren, wenn sie unterschiedliche Meinungen haben in der Erziehung oder wenn zum Beispiel für den einen Süßigkeiten vor dem Abendessen okay ist und für den anderen nicht, kann man da ruhig auch mal drüber diskutieren oder bei unterschiedlichen Medienzeiten. Es braucht aber da einen gewissen Rahmen. Also das Entscheidende ist, wie Eltern diskutieren. Also auf Augenhöhe und konstruktiv. Das macht nichts mit den Kindern. Da lernen Kinder im besten Fall, ja, meine Eltern haben unterschiedliche Standpunkte und gucken jetzt, wie sie das hier aushandeln. Was Kindern nicht gut tut, ist, wenn es sehr destruktiv wird, sehr abwertend, kleinmachend, den anderen erniedrigen vielleicht sogar oder halt bloßstellen. Und bloßstellen ist zum Beispiel, ich gebe dir jetzt das, aber sag's bitte nicht dem Papa.
Ja.
Ja, oder sag's nicht der Mama. Und zum einen bringt das oder kann das ein Kind in einen Loyalitätskonflikt bringen. Also hey, ich soll es jetzt nicht Papa sagen, aber irgendwie ist das doch so eine Aussage, ich weiß auch nicht. Und verunsichern, das kann aber auch die Beziehung zur Partnerperson, also zum Vater in dem Fall, belasten. Und bloßstellen, wenn ihr mal überlegt, von jemandem anderen bloßgestellt zu werden, also wenn wir wieder auf das Thema Erziehung gehen, in seine Erziehungskompetenz in Frage gestellt zu werden oder gesagt zu bekommen, hey, du machst das hier nicht richtig, du tust dem Kind nicht gut, das tut doch auch weh, oder? Und das macht doch was mit einem. Und also bloßstellen, das ist vor allen Dingen belastend für die Paarbeziehung, also Kritik, Abwertung, Vorhaltung, du bist zu streng, du bist zu weich, immer gehst du so mit dem Kind um und so weiter und so fort. Das belastet vor allen Dingen die Paarbeziehung. Wenn es aber jetzt natürlich auch abwertend in Richtung Kind geht, belastet es auch ein Kind.
Ja, klar.
Und es gibt ganz klar auch Grenzen beim Thema Kindererziehung. Ja, also wenn es dauerhaft das Kind erniedrigt, klein macht, ausgrenzt, das sind jetzt nur einige Beispiele, es zu Übergriffen jeglicher Form bekommt und die Erwachsenen da keine Veränderung hinbekommen oder sich einer dagegen stellt und ihren Standpunkt oder seinen Standpunkt beharrt und nichts an seiner Erziehungshaltung verändert, dann muss man das Kind schützen. Und wenn da, wie gesagt, auch keine Hilfe in Anspruch genommen wird durch eine Paartherapie, durch Familienberatung, durch Beratungsstellen oder durch sonst wen, dann ist manchmal auch die Trennung der richtige Weg.
Okay.
Nicht alle Konflikte kann man lösen. Also Erziehungskonflikte, und das betrifft alle Konflikte in Paarbeziehungen, dafür müssen beide bereit sein, also diesen Konsens, diese Vereinbarung haben. Wir wollen das Thema klären. Wir wollen einen anderen Umgang dahingehend finden. Und wir finden eine gemeinsame Haltung. Wir wollen zum Beispiel bindungsstärkend mit unser Kind begleiten. Und wenn der einer sagt, nee, ich will das gar nicht, dann wird es schwierig.
Genau, also ein wichtiger Punkt sind einfach gemeinsame Werte. Wie können denn Paare jetzt ihre ganz persönlichen Grenzen ernst nehmen und dann trotzdem als Eltern irgendwie eine Linie finden, die für beide passt? Gibt es da irgendwie Tipps in deinem Buch?
Ja, also das Thema Werte ist ja jetzt kein neues Thema. Ja, also das kennen viele schon. Und gleichzeitig beim Thema Grenzen, also das Thema Grenzen ist in Paarbeziehungen, genauso wie in Familienbeziehungen, ja eines der Themen schlechthin. Und zu dem Thema Grenzen, auch wenn da schon viel gesagt wurde, habe ich auch noch mal einiges geschrieben, weil viele Menschen wissen, dass was es bedeutet, dass Kinder authentische Eltern brauchen und sich in ihrer Grenze zeigen, nicht wissen, dass auch eine Paarbeziehung Grenzen hat. Ja, und ich will euch das mal kurz erklären, damit es so ein bisschen deutlicher wird. Also Paarbeziehungen haben eine Außengrenze, ja, die hat vielleicht eine richtig schöne, leuchtende Farbe, wenn die Paarbeziehung gut ist, sodass für die Außenwelt klar wird, hey, die zwei gehören zusammen, die sind ein Liebespaar und die führen eine Beziehung und denen scheint es auch gut miteinander zu gehen, weil die signalisieren nach außen, hey, wir gehören zusammen. Zeigt ja für die Außenwelt auch, hier können keine externen Menschen kommen und irgendwie in die Beziehung also reinkommen, ja, also auch wenn ich vielleicht jetzt die Mutter attraktiv finde, kann ich mich der nicht nähern, weil ich durch diese Außengrenze und weil beide da auch so dafür einstehen und die zeigen, signalisieren, nee, wir gehören zusammen. Mhm. Eine Paarbeziehung hat aber auch eine Innengrenze. Also das heißt, die Partner grenzen sich nochmal voneinander ab. Ja, also und da sind ja zwei Individuen. Mhm. Und das wissen viele Paare oft nicht. Manchmal ist diese Grenze auch nicht so richtig klar. Manchmal ist sie diffus, da keiner weiß so richtig, was da so der andere will. Oder das ist alles so ein bisschen, ich nenne das manchmal so ein bisschen wischiwaschi, es ist unklar. Mhm. Die Werte, die Haltung ist unklar. Es ist auch unklar, wenn irgendwie ein Verhalten vielleicht dem Kind gegenüber zu extrem oder zu unangemessen ist. Genau, oder zu starr. Also die Grenze zwischen den Partnern ist zu starr, dass ich mich zu sehr von meiner Partnerperson abgrenze und nur meine Haltung durchdrücke, wenn wir jetzt wieder auf diese Werte kommen. Mhm. Und Paarbeziehungen brauchen Klarheit und brauchen bei der Innengrenze eine Klarheit über das brauche ich, das brauchst du, das brauchen wir zusammen. Und wenn wir das jetzt auf die Kindererziehung übertragen, auf diese Werte, was bringst du mit aus deiner Herkunftsgeschichte? Was bringe ich mit aus meiner Herkunftsgeschichte? Und was wollen wir für Werte in unsere gemeinsame Familie integrieren? Oder was wollen wir übernehmen und was nicht? Was uns vielleicht nicht gut getan hat, lassen wir vielleicht beiseite oder nehmen wir bei uns nicht auf. Was schön war, was vielleicht heute auch noch so ein Gefühl der Geborgenheit bei einem hervorruft, kann man integrieren. Und dann ganz wichtig, was wollen wir noch als Paar für Werte in unserer Familie leben? Also, dass wir Konflikte auf Augenhöhe austragen. Ehrlichkeit ist uns vielleicht wichtig. Gemeinschaft, füreinander da sein, Verantwortung übernehmen, dass alle Gefühle Raum bekommen, die der Erwachsenen, die auch der Kinder und so weiter und so fort. Und das kann man auch mit einer schönen Übung machen, die ich auch im Buch aufgeschrieben habe, um einfach da mehr Klarheit zu bekommen. Weil Paare streiten sich oft, weil Dinge unklar sind. Mhm. Oder, um jetzt wieder hin zurückzukommen, Themen nicht angesprochen werden und vermieden werden aus Gründen oder Themen eskalieren. Da stecken meistens auch die Gründe dahinter, ich will gehört werden und jetzt nehme ich doch endlich mal wahr. Und genau, weil es eben nicht klar ist und unklar war. Genau.
Ich würde gerne noch wissen, wir haben ja jetzt erfahren, wie wichtig ist, dass wir wirklich miteinander in Verbindung bleiben und eben auch in ruhigen Momenten miteinander sprechen. Jetzt ist es aber so, dass unser Alltag ja ganz häufig von doch sehr viel Stress geprägt ist. Es ist klar, wenn man ständig am Limit ist, dann eskaliert es ja unter Umständen eher noch mal schneller, als wenn alle entspannt sind. Hast du dann ein paar Strategien für uns, die uns helfen, dass wir in solchen Momenten möglichst nicht immer gleich ganz an die Decke gehen, mit denen ist es gelingend, so ein bisschen gelassener zu sein oder schneller wieder die Emotionen zu regulieren?
Mhm. Ja, also unter Stress hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, nimmt man sich anders wahr, vor allen Dingen die Partnerperson. Und wenn ich richtig gestresst bin, ist meine oder dann fokussiere ich mich auch so auf bestimmte Dinge, Aussagen beim anderen und da entstehen auch ganz, ganz viele Missverständnisse.
Ja.
Und also das ist einfach so. Stress ist ein riesengroßes Thema für Missverständnisse Und deswegen ist es super wichtig, dass beide Partner gut für sich sorgen, gut Dinge für sich tun, die ihnen gut tun. Manche machen Sport, andere malen. Also manche brauchen eher Dinge, die sehr aktiv sind. Wiederum andere eher meditative Dinge, die sie runterfahren. Autogenes Training, Strategien, die das Nervensystem regulieren. Ich habe in meinem Buch auch nochmal das Toleranzfenster mit aufgegriffen. Einfach, was er bedeutet. Es gibt diesen Bereich, da sind wir im Flow, da geht es uns gut, da sind wir ausgeglichen, da sind wir offen für Dinge, da können wir auch gut Themen mit unserer Partnerperson besprechen und auch mal ansprechen, hey, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wie du vorhin mit unserem Kind gesprochen hast zum Beispiel. Dafür muss ich aber wirklich gut bei mir sein, dafür muss es mir gut gehen und dafür brauche ich, wie gesagt, diese Strategien, die mich runterfahren, beruhigen. Also es kann auch Austausch mit anderen sein. Mir hilft Sport, Ausgleich, Spazieren gehen, Natur, Fahrrad fahren. Und für andere kann aber ganz was anderes helfen. Und ich glaube, ich hoffe, ich mache jetzt keine Schublade auf, aber ich glaube, Mütter sind dann manchmal schon ein bisschen weiter bei dem Thema, weil die sich auch viel eher damit beschäftigen. Nicht alle, aber die sich schon ein bisschen mit Mutterschaft beschäftigt haben, stoßen schon irgendwann mal auf den Begriff Selbstfürsorge und auf meine Grenzen oder auf meine eigenen Grenzen auch achten, damit ich auch gut für alle anderen da sein kann. Auch hier spielt natürlich wieder meine Herkunftsfamilie mit rein. Was wurde mir vorgelebt? Hatte ich eine Mutter, die auch immer mal Pausen gemacht hat? Oder eine Mutter, die für alle immer da war, die alles erledigt hat, die immer über ihre Grenzen hinweggegangen ist? Und bei Vätern ist das bei manchen ähnlich. Also wie war das bei mir? Was wurde mir vorgelebt? Hatte ich einen Vater, der gut für sich eingestanden ist? Oder hatte ich halt einen, der auch noch mich dort und dort hingebracht hat oder das und das noch erledigt hat, obwohl er schon lange eigentlich nicht mehr konnte und am Limit war? Auch hier ist das Thema Grenzen wieder. Und die Strategie ist, um auf eure Frage zu antworten, was brauche ich, damit ich gut stehen kann, gut meine Grenzen schützen kann, damit es mir gut geht. Und das ist was ganz Individuelles. Da gibt es leider kein Patentrezept. Mhm. Aber Pausen sind da auch ein gutes Thema. Also nicht noch zum Beispiel, wenn das Kind schläft, schnell die Wohnung wischen. Sowas habe ich bei meinem ersten Kind noch gemacht, obwohl das ganz klein war. Ja. Oder ein Baby oder ein Neugeborenes, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Oder das und das noch machen oder alles perfekt vorbereiten. Sondern wenn dann Besuch kommt, sondern Pausen, auf sich achten. Und in diesen Flow-Bereich zu kommen, also in dieses Toleranzfenster. Und wenn ich da drin bin, kann ich ganz anders auf den anderen reagieren. Mhm. Was waren denn eure Strategien? Oder was sind denn eure Strategien?
Ich bin mit einer Frau verheiratet und wir können es einfach beide gut.
Ja.
Das ist doch gut.
Und mein Mann ist total entspannt. Im Zweifel sagt er einfach, ach, mach mal, du weißt es eh besser. Das muss ich dann so hinnehmen. Okay. Insofern funktioniert das relativ gut.
Ja, und aber auch die Väter sollten gut auf sich achten und die Verantwortung für ihren Stress auch übernehmen. Das finde ich immer noch mal ganz wichtig auch zu sagen.
Ja, absolut.
Okay. Manchmal ist es auch so, jetzt muss ich leider eine Schublade aufmachen, aber das betrifft auch Mütter, dass manchmal in Partnerschaften auch der Frust und der Stress beim anderen abgelassen wird, also ziemlich oft sogar. Und auch da geht es darum, mehr Verantwortung für die Situation zu übernehmen, indem ich gut auf mich achte. Ja, oder?
Absolut.
Total. Na, dann lass uns doch nochmal besprechen, wie Paare sich jetzt zum Beispiel bewusst kleine Momente der Nähe schaffen können, damit jetzt nicht nur die Elternrolle gut klappt, sondern dass auch die Partnerschaft einfach lebendig bleibt. Was würdest du da raten?
Ja, also das ist das Allerwichtigste, dass man sich als Paar immer gut im Blick hat. Also oft ist es ja so, dass die Paarbeziehung hinten runterfällt und ganz viel Aufmerksamkeit wird ins Kind investiert, was total toll ist und wunderbar ist und schön ist. Ja? Und es ist aber genauso wichtig, dass der Fokus irgendwann wieder auf die Partnerperson gelenkt wird, weil die Paarbeziehung ist und bleibt das Fundament für ein Familienhaus. Also das ist eine Metapher für die Familie. Und wenn das gut und sicher und tragfähig ist, dann steht eine Familie viel besser, ja? Und dafür braucht es, dass sich die Erwachsenen nicht aus den Augen verlieren und miteinander im Gespräch sind. Es braucht, dass sie, wenn die Konflikt oder wenn sie sich im Konflikt noch nicht gut begegnen, dass sie etwas verändern, dass sie in Zukunft besser über Erziehungsthemen sprechen können oder ohne so viel Energie oder ohne Verletzung und Schuldzuweisung. Es braucht gemeinsame Zeit. Es braucht, und das heißt nicht, da viele projizieren da ja oder denken immer, das muss dann auch wirklich das Wellnesswochenende sein. Das ist es nicht. Ja. Es braucht wirklich die kleinen Mikromomente des Alltags zu fragen, wie geht's dir? Brauchst du gerade was von mir? Bedürfnisse, über Bedürfnisse sprechen, über Gefühle sprechen, sich mal zu berühren, also näher, Begrüßungskurs, Abschiedskurs, da hat ja auch jedes Paar seine eigenen Rituale. Aha. Oder in Kontakt sein, in Verbundenheit sein. Und je mehr man sich emotional verbunden fühlt, und das fühlt man sich vor allen Dingen, wenn man sich verstanden fühlt und den anderen auch verstehen möchte. Ja, also ich möchte verstehen, zum Beispiel, warum du dich so und so dem Kind gegenüber verhältst. Also nicht nur kritisieren, sondern auch hinter das Verhalten schauen. Auch hier können wir wieder das Eisbergmodell nutzen. Die Spitze des Eisberges ist das Verhalten der Partnerperson, was mich jetzt vielleicht total nervt und ärgert. Und aber da auch mal dahinter zu schauen. Warum macht er das denn so? Oder warum macht sie das denn so? Mhm. Ja, und das schafft Verbindung. Und wenn ich wirklich verstehen will, und da sind die Erwachsenen bei den Kindern oder Kindern gegenüber oft total zugewandt und gewillt. Ja, wir wollen ja das Verhalten unserer Kinder verstehen. Aber bei der Partnerperson, da denkt man sich, es ist ja eigentlich ja auch eine erwachsene Person und wieso? Er oder sie könnte sich ja auch einfach anders verhalten, oder?
Ja. Mhm.
Und wenn wir aber dahinter schauen und verstehen wollen, dann ist das total beziehungsstärkend und lässt die Tiefe in der Beziehung einfach sich noch mehr entfalten. Und es braucht neben dem, hey, das läuft alles nicht gut, auch immer wieder den Blick auf das, was gut läuft, was uns verbindet, was uns stärkt. Und da würde ich sogar die Waagschale, oder dann würde ich sagen, je mehr wir auch das Positive sehen und Paare können vor allen Dingen runterbeten, was nicht gut läuft, je mehr wir aber auch den Blick wieder auf das lenken, was positiv ist, und da habe ich auch eine Übung im Buch, umso mehr fühlen wir uns vielleicht auch wieder sicher in unserer Beziehung, verbunden und gut. Und eine starke Paarbeziehung ist für Kinder total schön. Und es gibt nichts Schöneres, glaube ich, für Kinder als Eltern zu sehen, die sich auch mal drücken und knutschen, die Lust, die mal lachen, die vielleicht auch ihren Humor, auch wenn der flach ist, haben oder entwickelt haben oder die irgendwas machen, was denen gut tut und wo die merken, hey, meine Eltern haben ja gerade eine gute Zeit. Und es braucht diese Mikromomente und immer wieder, ey, ich will auf dich zugehen, ich sehe dich und seh du mich bitte auch. Und wenn ich das irgendwie schön formulieren kann.
Ja. Was für ein wunderbares Schlusswort. Das war wirklich ein total spannendes Gespräch über die ganzen kleinen Stolperfallen, die in der Elternschaft einfach auf uns warten. Und auch über die vielen Chancen, die natürlich auch in Konflikten stecken. Wenn wir lernen, unsere eigenen Bedürfnisse klarer zu sehen, alte Muster zu durchbrechen und gemeinsam Verantwortung zu tragen, dann wird aus Streit tatsächlich Nähe. Vielen lieben Dank, Marga, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, du hast uns Mut gemacht, Konflikte nicht zu fürchten, sondern sie wirklich zu nutzen als Wegweiser in eine stärkere Partnerschaft und auch in eine liebevolle Elternschaft. Und wir hoffen, dass ihr auch aus dieser Folge ganz viele Impulse für euren Alltag mitnehmen konntet. Und wenn ihr Lust habt, Margas Buch zu lesen, dann schaut doch ganz aktuell mal bei Insta vorbei. Dort verlosen wir aktuell ein Exemplar von Bindungsorientierte Erziehung als Team. Wir haben jetzt auch ganz viele Podcast-Folgen genannt, die passend zum Thema sind. Da war zum Beispiel Folge 46, falls ihr die gezielt mal im Archiv suchen wollt. Wir verlinken die natürlich auch wieder. Da ging es um den Mental Load mit Patricia Camerata. Super spannend. Wir haben auch mit Laura Fröhlich noch eine Folge gemacht. Da drehte sich eben auch darum, wie wir gemeinsam als Team ja zu einer besseren Partnerschaft finden. Wenn ihr mehr von Marga hören wollt, weil du warst auch schon bei uns zu Gast, dann könnt ihr das in der Folge 138 tun. Da ging es um die stille Geburt und einen Neubeginn, also quasi eine Reise der Hoffnung. Und in Folge 195, das ist relativ aktuell, warst du zusammen mit Gundula Göbel zu Gast. Und da ging es darum, wie Spielen die Beziehung stärkt und auch die gesunde Entwicklung von Kindern unterstützt. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sagen erst einmal Tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.